Die Revolution hat jeden um irgendetwas gebracht und alle zusammen um den Glauben, woran auch immer. Das sagt Mona, die Ich-Erzählerin in dem Roman 16 Wörter von Nawa Ibrahimi, über die Revolution 1979, in der Shah Reza Pahlavi gestürzt wurde. Die Autorin Nawa Ibrahimi wurde in Teheran geboren, wuchs in Köln auf. In ihrem Roman 16 Wörter erzählt sie die Geschichte von Mona. Die junge Frau stammt ebenfalls aus dem Iran. Als ihre Großmutter stirbt, reist sie mit ihrer Mutter in ihr Geburtsland. Der Roman 16 Wörter ist in diesem Jahr das Buch für die Stadt Köln. Das heißt, in einer Woche beschäftigt sich Köln in vielen verschiedenen Veranstaltungen mit dem Roman. Guten Tag, Nawa Ibrahimi.
Hallo, guten Tag.
Als das Buch für die Stadt Köln in diesem Jahr ausgewählt wurde, konnte ja noch keiner ahnen, was in diesem Herbst im Iran passiert ist. Die Demonstrationen und Aufstände, besonders der Frauen im Iran, nach dem gewaltsamen Tod von Mahsa Amini. Wie fühlt sich das jetzt an? In Ihrem Buch steckt damit eine Aktualität, die keiner vorhersehen konnte.
Ja, ein Stück weit schon, aber man muss vielleicht dazu sagen, dass Frauen im Iran eigentlich jeden Tag ein Stück weit rebellieren und protestieren. Es ist halt nicht immer öffentlich und auf die Straße getragen, aber im Grunde jede Frau, die im Iran die Öffentlichkeit, also die Straße betritt, versucht schon ein wenig, sich ihre Würde und Selbstbestimmung zurückzuholen, indem sie zum Beispiel das Kopftuch ein bisschen weiter nach hinten rutschen lässt. Und obwohl sie weiß, dass das den Sittenwächtern nicht gefällt und dass sie damit auch jedes Mal ein Wagnis eingeht, ist das eben so die Art, täglich zu rebellieren. Also es gibt noch andere Formen der täglichen Rebellion. Also deswegen, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mehr mit dem Land befasst hat, ist nicht so richtig überrascht, dass es jetzt vor allem auch die Frauen sind, die in erster Reihe, die in der allerersten Reihe stehen. Und auch, dass sich das irgendwann, nicht mehr nicht mehr haltbar ist, dieses menschenverachtende System, dass die Menschen einfach auch schon viel weiter sind. Die Gesellschaft ist viel weiter, viel liberaler, viel progressiver. Die Frauen sind gebildet und es ist eigentlich klar gewesen, dass es irgendwann so weit kommen wird. Die Frage war halt natürlich nur, wann und wie und welche Rolle der Westen dabei einnehmen wird.
Es ist ja eine unglaubliche Brutalität, für uns unvorstellbar, die dort herrscht. Wie schauen Sie in diesen Tagen auf den Iran?
Ja, mit extrem gemischten Gefühlen. Also es gibt ja unzählige Videos, die die Gewalt dokumentieren. Ich versuche das zu dosieren, weil ich schon merke, dass das auch Auswirkungen hat auf meinen Gemütszustand. Und auf der anderen Seite gibt es auch sehr, sehr viele mutmachende Videos, in denen zu sehen ist, wie die Frauen sich wirklich den Milizen entgegenstellen und oder wie Demonstrierende die Milizen jagen. Ich meine, das ist dann letztlich auch eine Form von Gewalt, aber eben ja dann wohltuend, weil das natürlich Hoffnung spendet und man das Gefühl hat, ja, es könnte dieses Mal wirklich passieren. Dieses Mal könnte wirklich in Anführungsstrichen die gute Seite gewinnen.
Das heißt, die Demonstrierenden riskieren alles. Die gehen aufs Ganze, aber die Gegenposition geht auch aufs Ganze. Also es ist schon, man weiß gar nicht richtig, was man dazu sagen soll.
Ja.
Sie sagten es bereits, also besonders die Frauen sind es, die jetzt im Iran demonstrieren gegen die Unterdrückung durch die Mullahs, durch die Religionsführer. In ihrem Roman stehen auch die Frauen im Mittelpunkt. Mona, die Ich-Erzählerin, ihre Mutter und ihre Großmutter. Wie gehen denn die Frauen im Iran mit der Unterdrückung durch die Mullahs, durch die Religionsgarden um?
Ja, sie sind es ja, in gewisser Weise ist das ja nicht neu. Also Frauen waren schon immer ein wenig Spielball der Macht auch. Also der Vater vom Schah, Reza Schah, der Vater, der hat ja in den 30er Jahren, wollte er das Land zwangsmodernisieren, so ein bisschen nach Atatürks Vorbild. Und zwangsverwestlichen und hat da zum Beispiel den Chador verboten, also diese Komplettverhüllung. Und da sind dann Sicherheitskräfte durch die Straßen, haben teilweise den Frauen den Chador vom Kopf gerissen. Bei der Revolution 1979, da waren auch schon die Frauen sehr aktiv An den Protesten waren die Frauen auch schon sehr aktiv beteiligt. Aber damals war es halt dann eben so, wie es halt immer oder oft war in der Geschichte, nicht nur im Iran übrigens, dass eben als dann quasi für kurze Zeit es schien, dass wirklich die demokratischen, liberalen Kräfte den Schah außer Landes gejagt hatten und jetzt vielleicht wirklich sowas wie eine Demokratie aufbauen können. Da haben die Frauen auch gesagt, so und jetzt sind wir aber dran. Also unsere Rechte müssen jetzt mitverhandelt werden. Und als dann ganz kurze Zeit später schon die Islamisten das Ruder übernommen haben und den Frauen schon das Kopftuch aufgezwungen haben, haben dann auch liberale, demokratisch gesinnte Männer gesagt, nee, das Frauenproblem ist jetzt zweitrangig. Wir müssen uns jetzt erstmal auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Und das ist etwas, was also wirklich nicht neu ist. Ich glaube, dass die iranischen Frauen schon sehr kämpferisch sind, weil sie immer auch kämpferisch sein mussten, dass sie immer ihre Wege gefunden haben oder zumindest gesucht und teilweise auch gefunden haben und dass sie vielleicht, das ist auch so ein bisschen meine Theorie, eine besondere Loyalität untereinander haben. Also, dass Frauen im Iran, selbst wenn sie heiraten, untereinander sehr stark verbunden und loyal bleiben. Das ist zum Beispiel das, was ich manchmal im Westen anders beobachte, dass Frauen, wenn sie zum Beispiel heiraten oder in einer eheähnlichen Beziehung sind, sich dann so ein bisschen entfernen von ihren Freundinnen und eben dem Mann oder in der Beziehung loyal sind. Und das ist, glaube ich, anders im Iran. Und vielleicht ist das auch etwas, was ihnen eine gewisse Stärke verleiht.
Also die Frauen untereinander, die bleiben in ihrem Frauenmilieu dann auch sehr solidarisch miteinander. Wir erfahren ja viel über die Frauen in ihrem Buch. Die Ich-Erzählerin hat eine Großmutter. Ja, da ist auch eine gewisse Frivolität, die sehr erstaunt. Also diese Großmutter ist alles andere als jetzt eine fromme, verklemmte Betschwester, wo man sich das vielleicht in so einem religiös geprägten Land vorstellen könnte, oder?
Ja, das ist eben genau das, glaube ich, was mich auch zum Schreiben ein wenig... Also ich habe, glaube ich, viele unausgesprochene Motive natürlich, die mich zum Schreiben gebracht haben. Aber eins war sicherlich, dass ich schon als Kind, ich bin ja in Köln in einer sehr weißen bürgerlichen Umgebung aufgewachsen, dass ich schon immer als Kind gespürt habe, dass mich so Deutsche, vor allem auch deutsche Frauen, immer mit so einer ganz leicht mitleidsvollen Haltung, so, ach du arme kleine Muslima, so schön, dass du jetzt hier bei uns bist und du kommst ja aus so einem schlimmen patriarchalen System, gut, dass du dich jetzt hier bei uns entfalten darfst und so. Und ich habe schon als Kind gespürt, irgendwie stimmt es nicht, wie sie mir da begegnen, weil ich habe eben iranische Frauen, eben unsere Verwandten, die uns besucht haben aus dem Iran und eben auch die Großmutter, dass die eben sehr kämpferisch und selbstbewusst und auch alles andere als lustfeindlich oder so sind, sondern im Gegenteil. Also die Großmutter aus dem Buch ist wirklich auch sehr nah an meiner Großmutter. Wenn sie untereinander waren, viel auch über sehr intime Sachen geredet haben und auch viele schlüpfrige Witze erzählt haben, was ich zum Beispiel aus so jetzt Frauenkreisen hier überhaupt nicht so kenne. Und das war, glaube ich, auch etwas, was ich vielleicht so vermitteln wollte, wie iranische Frauen untereinander sind, wie nah sie sich bleiben und dass da auch eine Beziehung oder eine Ehe nicht dazwischen funkt.
Ja, diese Großmutter, die aber auch was Ambivalentes hat, aber die schildern die wirklich ganz prachtvoll, also auch in dieser ganzen Körperlichkeit und Saftigkeit. Also das ist wirklich ein Mensch, der einem ganz nahe kommt. Das ist sehr spannend zu lesen. Sie sprachen gerade selbst, Sie sind ja in Köln aufgewachsen. Im Roman heißt es einmal, im Iran und in Deutschland bin ich jeweils eine andere Ausprägung meiner selbst. Das sagt Ihre Romanheldin. Geht es Ihnen da ähnlich?
Ja, also das Buch hat, die Handlung ist zwar fiktiv und die Mona hat auch ein Eigenleben entwickelt, aber das sind eben diese Empfindungen und Erfahrungen, die ich eben auch sehr gut kenne. Und ja, also ich bin da natürlich jetzt schon einen Schritt weiter und die Gesellschaft hat sich auch sehr verändert, muss man sagen. Also in Deutschland, die Mehrheitsgesellschaft ist auch viel offener geworden für gemischte, hybride, fluide Identitäten, wie auch immer man das nennen möchte. Also es ist ja, inzwischen muss man sich nicht mehr klar bekennen. Also es fordert niemand mehr so von einem ein oder weniger. Aber das war halt früher schon noch anders. Da wollten die Leute schon immer wissen, was bist du denn jetzt? Oder sind klar davon ausgegangen, dass ich Iranerin bin. Also in den 80ern war es jetzt noch nicht so selbstverständlich.
Das ist ja ganz spannend, weil die Ich-Erzählerin Mona, die hat ein ähnlich, ja, fast schon säkulares Verhältnis zu ihrer Religion als Muslima, wie das wahrscheinlich Katholiken auch, viele Katholiken zum Christentum haben. Also das ist ja sehr, ja, manchmal gibt es so Annäherungen, ich zitiere mal aus ihrem Roman: Bevor ich die Moschee betrete, spüre ich jedes Mal Widerwillen. Bin ich drin, möchte ich sie nicht mehr verlassen. Ich fühle mich dann, wie ein Baby auf einer riesigen Krabbeldecke fühlen muss. Gestillt, gepudert, gewickelt. Das ist aber auch schon eine tiefe Geborgenheit, die Mona da erlebt, oder?
Ja, aber das mit der Säkularität, das ist eben auch etwas, was viele vielleicht nicht so wissen. Also die iranische Gesellschaft ist schon, auch wenn es natürlich wie in allen Gesellschaften wahrscheinlich ein tiefes Bedürfnis nach Spiritualität gibt, nach wie vor. Aber trotzdem ist wahrscheinlich die Islamische Republik hat das Bedürfnis nach, also oder hat den Menschen den Islam total ausgetrieben. Also das ist ein bisschen paradox, aber die Menschen haben keinen Bock mehr auf Religion. Also ich würde sagen, ich habe auch letztens eine Umfrage gelesen, dass sich nur noch 30% der Iraner als Moslems identifizieren. Die wurden jetzt einfach 43 Jahre lang im Namen der Religion gepeinigt, entwürdigt, drangsaliert und die Moscheen sind leer. Also zumindest in keinem anderen muslimischen Land sind die Moscheen so leer. Ganz viele behaupten von sich, sagen von sich, ich bin kein Moslem mehr, ich habe genug. Und vorislamische Riten, vorislamische Traditionen, Feste, Namen werden total hochgehalten. Das ist jetzt so ein bisschen der Ersatz für so eine Art nationale Identität. Aber der Islam hat im Iran wirklich ausgedient, muss man sagen. Nichtsdestotrotz vereint uns ja wahrscheinlich alle Menschen weltweit ein gewisses spirituelles Bedürfnis. Und ich finde, wenn man in einer Moschee ist und dann spüre ich das auch. Also dann, das ist ja auch, das haben auch wahrscheinlich säkulare Katholiken, die in eine schöne Kirche hineingehen und kurz innehalten und so. Das kommt ja auch nicht von irgendwoher, dass Menschen seit Jahrtausenden solche Gebäude hinstellen und diese Dinge pflegen. Also das ist schon irgendwie da, aber es hat überhaupt nichts mehr mit dem institutionalisierten Islam, der wirklich nur im Iran nur bevormundend und drangsalierend daherkommt.
Das ist ja spannend. Also Ihr Roman enthält durchaus autobiografische Spuren, aber er ist keine Autobiografie. Es ist ein Roman, eine fiktive Erzählung. Auch das Ende, das wir hier nicht verraten, das aber überraschend ist, ist natürlich auch fiktiv. Trotzdem gibt es natürlich autobiografische Spuren, nicht? Die Mona schreibt davon, wie sie freitags beim Oblatenessen, beim Schulgottesdienst ihre Schulfreundin beobachtet. Und Sie sind auch auf einer katholischen Grundschule gewesen. Wie haben Sie das denn erlebt?
Ja, das habe ich lange Zeit, fand ich das sehr schön. Also ich bin auch sehr gerne, ich mochte den Gottesdienst freitags immer, ich mochte auch den Religionsunterricht. Ich habe auch immer lauthals mitgesungen und es kam dann natürlich so ein erstes Gefühl dafür, dass ich aber eigentlich doch nicht ganz dazu gehöre, weil halt nach der Erstkommunion, also erstens gab es halt für mich keine Erstkommunion und dann durfte ich eben auch nicht die Hostie empfangen natürlich. Da habe ich schon gemerkt, ich gehöre nicht so ganz dazu. Aber ich glaube, dieses, was ja auch in Kindern angelegt ist, das Bedürfnis nach Geschichten, nach Erzählungen, wo kommen wir her, was könnte in unserem Leben Sinn geben? Und all das ist natürlich ganz, ja, universell und das hat der Katholizismus für mich in gewisser Weise auch bedient und erfüllt, zumal meine Eltern mit Religion gar nichts am Hut hatten. Also zu Hause habe ich dieses Bedürfnis nicht erfüllt bekommen.
Ihre junge Romanheldin ähnelt in vielem ja auch einer jungen Frau in Deutschland auf der Suche, so ein bisschen, ja, hier mal guckend, da mal guckend, auch in den Beziehungen auf der Suche. Ist das ganz typisch? Also wie würden Sie denn sagen, wie Sie sich religiös oder spirituell verankert fühlen? Muslima, würden Sie sich als Muslima bezeichnen?
Ich bezeichne mich eigentlich nur als Muslimin. Also ich identifiziere, ich habe da eigentlich keine Identität zu. Also wie gesagt, bei uns hat der im Koran zu Hause keine Rolle gespielt. Meine Familie mütterlicherseits oder auch väterlicherseits ist vielleicht insofern religiös geprägt, aber man kann ja auch Mentalität, Kultur, Religion, das kann man ja auch nicht so einfach trennen. Ne? Also was meine Großmutter oder auch viele haben, ist schon so ein gewisser Demut. Also zum Beispiel, dass man, wenn man Pläne macht, irgendwie schon Inshallah dazu sagt. Also so Gott will. Also meine Großmutter hat immer gesagt, also ich finde das total irre hier in Deutschland. Die Deutschen planen, sind 20 und planen ihre Rente. Und ich traue mich noch nicht mal zu sagen, ich gehe morgen duschen, ohne ein Inshallah dahinter zu setzen. Also diese Form von Demut und Gottesfürchtigkeit habe ich schon gespürt. Oder auch, wenn man zum Beispiel wollte, dass irgendwas Gutes passiert, dann hat man ein Lamm geschlachtet und das an Arme verteilt, das Fleisch. Also so Dinge schon. Aber sonst, also bei uns hat nie jemand gebetet, nie jemand Koran gelesen. Mein Vater war Kommunist, der hatte mit dem Thema eh nichts mehr am Hut. Insofern hat für mich das vielleicht auch so ein bisschen das Katholische. Später war ich dann auf dem protestantischen Gymnasium im Westerwald, musste ich mich wieder umpolen. Also ich habe mir das, glaube ich, dann immer so ein bisschen zusammengestellt, was ich halt gerade brauchte. Aber es war jetzt nicht von Haus aus klar, was mir da mitgegeben wird.
Und die Feste, so Weihnachten, Zuckerfest, ist das, wie gehen Sie damit
um? Nee, also Zuckerfest oder sowas gefastet, Ramadan, Zuckerfest hat es bei uns überhaupt nicht gegeben. Und das ist eben bei vielen Iranern auch so. Also ich habe das auch noch, ich habe noch nie erlebt, ich kenne keinen Iraner, keine Iranerin, der das Zuckerfest feiert. Aber was alle feiern, ist das Nowruz-Fest, also Frühlingsbeginn, das ist auch Neujahr im Iran. Das ist eben ein vorislamisches Fest. Und auch sehr ähnlich Ostern. Also vieles, was an Nowruz gemacht wird, wird dann auch in Ostern gemacht. Und das ist das große Fest. Das ist vergleichbar mit Weihnachten, aber es ist eben vorislamisch. Und die Mullahs haben auch Jahre versucht, das zu unterbinden oder kleiner zu machen und eher die islamischen Feste groß zu machen. Aber das hat nicht funktioniert. Das ist so tief verankert, dass sich das die Menschen nicht haben nehmen lassen.
Das klingt aber alles danach, als wenn das System implodieren müsste. Denn es geht ja nicht anders, wenn das, die Moscheen leer sind, die Feste werden. Das wird ja nicht mehr lange hinhauen, so wie die Mullahs sich das ausdenken.
Nein, also bis jetzt ging das eben, haben sie das mit äußerster Brutalität noch irgendwie hingekriegt. Und weil natürlich, muss man auch sagen, diese Erfahrung der misslungenen Revolution vor 43 Jahren sitzt vielen Älteren noch in den Knochen, wo sie dachten, jetzt wird alles gut und es ist alles schlimmer geworden. Und den Jüngeren sitzt vermutlich oder vielleicht auch ein wenig der arabische Frühling in den Knochen. Und bis vor 5, 6 Jahren gab es auch noch einen gewissen Mittelstand im Iran, der sich zumindest im Privaten gewisse Freiheiten kaufen konnte und dann im Keller heimlich Alkohol gelagert hat oder so, auf dem Schwarzmarkt sich alles besorgen konnte. Und diese Mittelschicht ist aber auch komplett erodiert aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Und jetzt kommt halt einfach so vieles zusammen, dass es für die Menschen, dass sie an dem Punkt sind, wo sie wirklich nicht mehr viel zu verlieren haben.
Das kommt ja auch in dem Satz zum Ausdruck, den ich zu Anfang zitierte. Die Revolution hat jeden um irgendetwas gebracht und alle zusammen um den Glauben woran auch immer. Das enthält ja eine tiefe Enttäuschung. Die Hoffnung auf eine neue, auf eine andere Welt, die waren sicher 79 sehr groß und so endlos danach die Enttäuschung war, oder?
Ja, also da war die Fallhöhe gewaltig. Also man, das ist ja vielleicht auch gar nicht mehr so klar, aber das war ja nicht nur für den Iran, sondern ja für die ganze Welt war das ein Ereignis, weil ja auch viele, gerade Anti-Imperialisten oder die gesamte Linke, dachte, da erhebt sich jetzt erstmals ein Volk gegen den verhassten Monarchen, der auch noch vom Westen, von den USA gestützt wird. Und ein Land findet erstmals einen eigenen blockfreien Weg jenseits von Kommunismus und Kapitalismus. Und Michel Foucault und Simone de Beauvoir, die waren alle in Teheran, weil sie dachten, die müssen jetzt wirklich live dabei sein. Und auch viele IranerInnen dachten ja, jetzt endlich können wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es gab ja schon mal diesen Putsch 1953. Das war eine ganz kurze Zeit, wo die IranerInnen schon mal dachten, sie könnten jetzt selbstbestimmen. Da wurde ja der gewählte Ministerpräsident Mossadegh gestürzt von den USA und von den Briten und der Schah wieder installiert. Und 79 dachten alle, jetzt ist es endlich soweit. Und ebenso Leute wie mein Vater, es waren, haben ja alle zusammengearbeitet, die Kommunisten, Nationalisten, Sozialisten und Islamisten, weil sie dachten, wir machen das jetzt zusammen und danach werden wir zusammen ein neues Land aufbauen. So. Aber es ist ja dann anders gekommen. Und
also ein fieser Typ wurde durch den anderen fiesen Typen ersetzt.
Durch einen deutlich fieseren Typen ersetzt. Also ja. Manche, es gibt ja schon, das räumen inzwischen viele ein, dass der Schah zumindest am Ende seiner Zeit bereit war, wirklich Kompromisse einzugehen und was zu verändern.
Ja, und dann kam Ayatollah Khomeini und es wurde alles noch viel schrecklicher, als es vorher gewesen ist. Eins müssen wir auch noch ansprechen hier im Domradio, als die Romanheldin als Kind in Köln ankommt. Da erschreckt sie der Dom, dieses kolossale Gebäude, das macht ihr ungeheuer Angst. Warum?
Ja, es ist natürlich, wenn man eher Moscheen gewohnt ist und die Ornamente, die Weichen, die Arabesken, die floralen Muster, die Farben, die bunten Farben. Dagegen ist natürlich Gotik und so etwas wie der Kölner Dom total einschüchternd und furchteinflößend. Also das habe ich mir halt so vorgestellt, dass das für jemanden, der aus dem Iran kommt, ist es wahrscheinlich erstmal so, puh, krass, ist so dunkel und so spitz und die Figuren, die Gesichter, die einem da entgegenblicken, das ist schon was anderes.
Teuflischen Wasserspeier, die genau. Da überall hängen. Wie sehen Sie den Dom heute?
Ja, ich bin ja schon wahrscheinlich in dem Alter, wo man einfach immer sehr sentimental wird. Und für mich ist der Dom schon noch, wenn ich mit dem Zug nach Köln reinfahre und den Dom sehe, dann habe ich tatsächlich mal ein Tränchen im Auge. Mhm. Also für mich steht es halt für Köln und natürlich auch für die ganzen Erinnerungen, die ich hier habe.
Wo wir schon über den Glauben geredet haben, wie würden Sie sich denn da verorten? Würden Sie sich als, so wie die meisten jüngeren Leute, so als, ja, Glaube schon da, Gott gibt es, aber so ganz einer Konfession oder einen ritualisierten Glauben, da kann ich nicht mit viel anfangen?
Ja, also wie gesagt, ich sage manchmal, dass ich Muslimin bin, einfach um klarzumachen, dass es viele Muslime gibt wie mich, nämlich sehr säkular, um das Feld jetzt nicht nur den Moslems zu überlassen, die Islam enger auslegen. Aber eigentlich identifiziere ich mich damit nicht. Also für mich bleibt so, das Göttliche ist für mich eigentlich so das Streben im Menschen nach mehr, nach höherem, jenseits jetzt der rein materiellen Welt, dass uns das irgendwie eingepflanzt ist. Das bleibt für mich auch das ewige Wunder, dass wir uns jetzt nicht mit mit physischer Bedürfnisbefriedigung zufrieden geben, sondern dass wir irgendwie mehr wollen, mehr wissen wollen, mehr erfahren wollen, sowas wie einen Sinn suchen. Das ist sowas wie das göttliche Prinzip für mich in uns allen. Woher das kommt, ja, da kann man natürlich auch so evolutionsbiologische Dinge anbringen, aber es bleibt halt immer ein Stück weit ein Rätsel und das ist für mich im Grunde so das Göttliche in uns.
Rätsel ist vielleicht auch das Stichwort, wenn wir am Ende noch mal kurz auf den Titel Ihres Romans zu sprechen kommen. 16 Wörter, so heißt der Roman. Persische Wörter stehen auch immer zu Beginn als Überschriften der einzelnen Buchkapitel. Direkt übersetzt werden die Wörter dann nicht. Der Leser erschließt sie sich dann aber aus dem Zusammenhang des Kapitels. Und doch bleiben diese Wörter auch immer ja, so etwas wie eine Leerstelle, die der Leser selbst füllen muss. Was haben diese Wörter für Sie für eine Bedeutung?
Ja, also die ersten Wörter, als ich überhaupt erst auf die Idee gekommen bin, den Roman so zu strukturieren, das sind schon Wörter, die auch wirklich für mich eine starke Bedeutung haben. Also das erste Wort war wirklich Isopherball, Übergepäck. Da ist mir irgendwie klar geworden, wie lange ich dieses Wort schon kenne. Also von klein auf war dieses Wort immer so präsent, weil einfach, wenn meine Großmutter kam, hatte sie immer total viel Übergepäck, weil sie für uns so viel Mitbringsel mitgebracht hat. Und wenn sie dann zurückfliegen wollte, war auch das Thema Übergepäck schon wochenlang war das im Gespräch, weil sie für ihre ganzen Nichten und ihre ganzen Verwandten und Schwestern im Iran Mitbringsel mitnehmen wollte. Also sie war eigentlich ständig mit Übergepäck unterwegs und das ist natürlich auch im übertragenen Sinne, kann man das so sehen, dass wenn man migriert, hat man immer einfach ein extra Päckchen noch mitzutragen. Und Ja, und die anderen sind dann teilweise so aus der Notwendigkeit der Handlung auch heraus entstanden. Und natürlich kann man sie übersetzen und ist auch gut. Ich bin auch grundsätzlich für Übersetzung, aber eine Übersetzung ist halt dann doch immer was anderes. Es ist was Neues. Es bezeichnet möglicherweise denselben Gegenstand, aber es ist dann doch in einem ganz, steht in einem ganz anderen Kontext und verbindet sich auch mit ganz anderen Sinneseindrücken.
Es zeigt, dass Wörter viel mehr sind als Wörter. Sie haben Geschmack, sie haben Geruch, sie haben eine ganze Welt, die sich für einen hinter ein Wort dann auch verbergen kann. Vielen Dank, Nawa Ibrahimi. Die Autorin ist in diesen Tagen in Köln unterwegs. Ihr Roman 16 Wörter ist in diesem Jahr das Buch für die Stadt Köln. Das heißt, eine Woche lang beschäftigt sich Köln in vielen verschiedenen Veranstaltungen mit dem Buch. In dem Roman erzählt Nawa Ibrahimi die Geschichte von Mona. Die junge Frau stammt wie die Autorin aus dem Iran. Als ihre Großmutter stirbt, reist sie mit ihrer Mutter in ihr Geburtsland. Das Buch ist jetzt auch als Taschenbuch im Rahmenbuch für die Stadt im BTB Verlag erschienen und es kostet 10 Euro. Unbedingte Leseempfehlung. Vielen Dank.